Ich möchte das Ganze rund machen mit dem Thema Sehen mit den Augen des Vaters, den Schatz in dir und in deinem Nächsten. Nochmal sehen mit den Augen des Vaters, den Schatz in dir entdecken und den Schatz im Nächsten entdecken, den der Vater sieht und den wir manchmal so gar nicht sehen. Ich möchte eine Bibelstelle vorne dran stellen, die ihr kennt sicher, Matthäus 13, 44. Mit dem Reich, das vom Himmel regiert wird, verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz, der von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude versteckt er ihn wieder, geht nach Hause, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Ich möchte dieses Gleichnis mal nicht klassisch interpretieren. Die klassische Interpretation ist ja häufig die, oh, das Evangelium ist der Schatz und es ist so wertvoll, dass man alles hergibt, alles verkauft, um es zu kriegen. Und wir brüllen oft laut Amen, Halleluja, und wir haben auch alles verkauft, nicht so, nicht unbedingt immer. Ich möchte es mal von einer ganz anderen Ecke interpretieren. Wenn in der Bibel Gleichnisse stehen, die sich an uns richten, dann haben die immer eine Empfängerseite und eine Absenderseite. Und die haben auch eine Gegenseite von Gott. Ich möchte das Gleichnis mal aus Gottes Seite interpretieren, und zwar aus der Perspektive, die uns als den Schatz sieht. Du bist der Schatz im Acker, den Gott entdeckt, und voller Freude verkauft er alles bis an sein Leben, um dich zu gewinnen. Und ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf einen Umstand wenden. Was ist an dem Schatz besonders? Was fällt auf? Liegt er einfach so auf dem Acker? Er ist vergraben. Merkt ihr was? Und da werden wir uns mit beschäftigen müssen. Der Schatz ist vergraben. Das heißt, wenn etwas vergraben ist, was ist es dann? Verborgen, nicht sofort sichtbar. Und jetzt möchte ich, dass du das mal verstehst. In dir ist ein Schatz. Sag mal zu deinem Nachbar, du Schatz. Jetzt sagen wir noch was. Achtung. Ich sehe den Schatz trotz allen Dreck um dich rum. Du bist ein Schatz und ich sehe den Schatz trotz allen Dreck um dich rum. Guck mal, wo Leute einzeln sitzen und das nicht abgekriegt haben. Die müsst jetzt auch einbalsamieren, ne? Und ich möchte heute Morgen in dieser letzten Session diese Aufmerksamkeit auf diesen Umstand setzen. In jedem von uns ist ein Schatz. In dir ist ein Schatz verborgen. Und Gott hat diesen Schatz von Ewigkeit her gesehen, entdeckt. In dir ist ein Potenzial, das Gott schon lange gesehen hat. Aber dieses Potenzial ist verborgen in einem Acker, im Dreck einfach, in der Erde. Und das muss ausgegraben werden. Und das ist ein Prozess und braucht Zeit. Aber ist es nicht krass, dieser Mann sieht den Schatz und er kauft den ganzen Acker. Boah, zack. Und das ist das, was wir lernen müssen, zu erkennen, in uns ist ein Schatz. Und was wir noch mehr lernen möchten, wo ich euch gerne entlassen möchte in die Freiheit wieder, dass ihr ab heute in die Welt geht und in anderen Menschen, egal wer euch auf der Straße begegnet, sagt, du bist ein Schatz, du bist ein Schatz. Oder wo ihr mit Menschen zu tun habt, dass ihr sagt, was ist der Schatz in dem oder in ihr oder in ihm? In jedem Menschen ist ein Schatz verborgen, ist ein kostbarer Schatz verborgen. Unter Dreck, unter Steinen, unter Schmutz, aber der ist verborgen. Und darum sollten wir nachdenken, dass Gott ein Schatzsucher ist. Und wenn Gott der Schatzsucher ist und was er in uns sieht, dann müssen wir uns fragen, was hat er denn gesehen? Was hat ihn bewogen, so großzügig an uns Menschen zu schaffen und zu handeln, dass Johannes schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat er diesen Schatz geliebt, diesen Schatz geschätzt, den er gesehen hat, dass er alles verkauft hat, seinen einzig geborenen Sohn hergegeben hat, in dem er ja selbst gelebt hat. Also das müssen wir, immer, wir müssen immer den trinitarischen Gedanken ins Kalkül ziehen. Ich leide manchmal so drunter, wir sehen das manchmal so als eine Transaktion. Der Vater sitzt unbewegt auf seinem Thron und sagt, hey Sohn, mach mal die Dreckarbeit für mich. Ne? Sondern es heißt ganz klar in Paulus' Briefen, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Wo war Gott? In Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Die ganze Gottheit hing dort am Kreuz. Es war nicht nur Jesus alleine. Auch wenn wir das Paradox nicht verstehen, wo Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war, das sagt unser auch Bekenntnis, vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Es lohnt sich auch mal ab und zu, sich mit der Trinität auseinanderzusetzen. Die ist nämlich ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens. Aber sie ist auch so verschüttet oft, dass wenn man sie heute eliminieren wird, das täte fast niemandem auffallen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sich selbst in seinem einzig geborenen Sohn hergab, um diesen Schatz, der in dir ist, zu gewinnen. Und das ist das Problem vieler auch gläubiger Menschen, diese Unfähigkeit, diesen Schatz in uns selber zu erkennen. Deswegen haben wir gestern über Selbstannahme und Selbstliebe gesprochen. Und wir wollen heute auch nochmal ein bisschen die Themen alle nochmal ein bisschen streifen, dass wir erkennen, da ist ein Schatz in dir. Da ist etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Begehrenswertes, das Gott schon von Ewigkeit her sieht, auf das er total Bock hat. Und du musst eins begreifen, Gott sieht dich nicht im Jetzt, er lebt außerhalb von Raum und Zeit, er sieht dich als schon längst vollendet. Das ist das, was wir verstehen müssen. Er sieht dich bereits stripped away von dem ganzen Dreck und schmutzenden Steinen, er sieht das pure Gold, er sieht das, was er vollendet hat. Wir werden das gleich mal an einem tollen Bild sehen. Und das sollten wir immer wieder nachdenken. Was sieht Gott in uns? Was fasziniert ihn so an mir, selbst in dem moralisch Schwächsten von uns? Was ist es, das Gott so verliebt in uns macht? Und da schauen wir uns mal zwei Verse an, die uns vielleicht ein klein bisschen helfen können. 1. Samuel 16, 7. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Wow. Der Mensch sieht auf das Äußere. Acker, Dreck, Schmutz, Erde, wertlos. Wir sehen oft andere Menschen und sehen nur die äußere Hülle, den Schmutz, den Dreck. Aber Gott sagt, sieh mal mit meinen Augen, sieh tiefer. Der Herr sieht auf das Herz und Gott sieht anders. Und deswegen hat Jesus auch die ganzen Sünder, mit denen er zusammen war, ganz anders adressiert, ganz anders angesprochen. Da werden wir heute Morgen auch nochmal ein bisschen drüber reden. Und dann der zweite Vers, sagt Paulus, diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir sind. Das ist so genial beschrieben. Da ist ein Schatz in dir und dieser Schatz ist in was? In einem zerbrechlichen, tönernen Gefäß. Ist ein Tongefäß wertvoll? Eigentlich nicht. Es ist zerbrechlich, hat keinen besonderen Wert. Man denkt, naja, eine Tonvase, was soll das schon? Aber was ist in der Tonvase drin? Wow. Und wir müssen uns die Mühe machen, durch die Erde und durch den Ton hindurchzuschauen. Bei uns selber und bei unserem Nächsten. Sehen mit den Augen Gottes. Ich will dich mit meinen Augen leiten, heißt es in den Psalmen. Und das möchte Gott so gerne, dass wir lernen, uns und den Nächsten zu sehen mit seinen Augen. In uns ist etwas Kostbares. Ein Herz voller Schätze und Gaben, das Gott retten und vor allen Dingen zur ganzen Fülle hervorbringen will. Er weiß, dass wir noch roh sind, Rohdiamanten. Ein Rohdiamant ist noch nicht fertig, aber wenn er geschliffen ist, dann glitzert und glänzt er in unglaublicher Pracht und hat einen unermesslichen Wert. Und das ist auch mit dir, du bist wiedergeboren, da bist du ein Rohdiamant. Und dann fängt Gott an zu schleifen und zu arbeiten und zu schleifen und zu arbeiten. Und jede Facette in dir strahlt das Licht des Schöpfers immer mehr wieder, bis du am Schluss herrlich bist. Und das Krasse ist, den Prozess macht er. Der Diamant schleift sich nicht selber. Ja, und dieser Schatz, der ist oft noch umgeben von Eigensinn, von geistlicher Unreife, von Rebellion. Und das ist genau das, was Paulus sagt, den Schatz tragen wir in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir sind. Ich möchte euch mal eine kleine Geschichte präsentieren. Eines Tages wurde Michelangelo, der große Künstler der Antike und Bildhauer gefragt, wie es möglich war, die Pietà-Statue so perfekt zu meißeln. Das ist diese Statue, wo Maria den Leichnam Jesus trägt. Ne? Und das ist also schon, wenn du das mal siehst, auch im Original, brillant, die Details. Und dann sagt er was ganz Verblüffendes. Ich sah sie im Marmorblock gefangen und habe sie befreit. Krass. Ne? Der Künstler kriegt einen Marmorblock hingestellt und du siehst als Laie, oh, Marmorblock. Und er sieht den Marmorstein, er sieht die Maserung, er sieht die Qualität des Steins, er sieht durch den Stein durch, er sieht die Fähigkeiten, die er hat und er weiß, was er aus diesem Stein machen kann. Und das ist genau, Gott kriegt dich als groben Marmorklotz hingestellt und er sieht dich an und sagt, ha, ich weiß schon längst, was daraus wird. Hier ist mal so eine halbfertige Statue, da seht ihr noch grob Stein drumherum, da ist es schon ein bisschen angefangen zu meißeln. Der Kopf ist noch gar nicht richtig da. Und ich finde, es ist ein wunderbares Gleichnis. Genauso sieht Gott und der Vater, Gott der Vater uns und arbeitet mit uns. Er sieht das Potenzial in deinem Rohmaterial. Und er sieht dann auf seine Fähigkeiten, der das gute Werk angefangen hat, Hämmer, Hämmer, Meißel, Meißel, klick, 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 der wird es auch Hämmer, Hämmer, Meißel, Meißel, klick, 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 vollenden. Gott hat den ersten Meißelschlag angesetzt bei dir und er wird den letzten Meißelschlag, den letzten Feinschliff vollenden. Und er setzt uns frei, bis wir vollendet sind. Und unser Job ist zu lernen, langsam Augen zu kriegen, die durch den groben Marmorblock hindurch gucken können und mit der Hilfe Gottes bereits die vollendete Herrlichkeit in anderen Menschen sehen. Und das war das, was Jesus konstant mit den übelsten Sündern getan hat. Er hat sie angeguckt und er hat gesehen, welches Potenzial in ihnen ist. Was da rauskommen kann, wenn er mit ihnen fertig ist. Und Jesus sagt, ihr werdet dieselben Werke tun wie ich, denn ich gehe zum Vater. Das bezieht sich nicht nur auf Krankenheilung oder Wundertaten, sondern auch ganz besonders und vor allen Dingen auf das Erkennen der Schätze in anderen Menschen. Und das Freisetzen von Schätze in anderen Menschen, das Ermutigen zu sagen, ich glaube an dich, ich glaube an das Potenzial in dir, ich sehe Potenzial in dir. Schaut mal, unsere ganze Bekehrungsgeschichte ist ja eine Reise, die sich grob in zwei Hälften teilen lässt. Die Bekehrung beginnt oft mit einer emotionalen Begeisterung über unsere Erlösung. Wir sind von Gott begeistert, der Erlösung begeistert, der Bibel begeistert, von unserer Gemeinde begeistert. Und wir in der ersten Begeisterung, da geben wir Gas und dann machen wir jeden Dienst. Überall sind wir dabei, auf jeder Liste sind wir bald zu finden. Und dann glauben wir auch, dass wir jetzt so richtig tolle Mitarbeiter Gottes sind. Und dann gibt es Pastoren, die auch sagen, jawohl, wenn doch nur alle so wären, dann wächst die Brust noch mehr raus. Ne? Und dann kommt aber irgendwann nach einigen Jahren oder vielen Jahren die Zeit, wo Gott selber uns liebevoll an die Grenzen unserer Kraft führt. Ich habe auch als junger Christ gemeint, da war immer meine Denke so, ja, lieber Gott, ich habe dich unendlich lieb, ich weiß, was du willst, nimm mal auf deinem schönen Thron Platz, Uwe macht's. Und das war nicht böse gemeint, das war gut gemeint. Ne? Und Gott hat gelacht und sagt, renn mal. Es hat jetzt eh keinen Zweck, dir das zu sagen, dass das anders läuft. Gib mal ein bisschen Gas, komm mal an deine Grenzen. Und früher oder später entdeckst du deine Grenzen, du entdeckst deine Schwächen, du rennst in deine dunklen Seiten hinein, in deine Schattenseiten, die du zuerst gar nicht wahrhaben willst. Und dir geht es exakt wie Petrus, der auch Vollgas gegeben hat, Jesus beruft ihn, jawohl, ich bin dabei, auf dem Boot, wow, die anderen Jünger, alle 10 oder 11 sind Flaschen, ich gehe aufs Wasser. Und da läuft er immerhin einige Schritte, ne? Alle Jünger hauen ab, als Jesus gefangen genommen wird. Petrus zieht das Schwert und verteidigt den Herrn. Also er war immer vorne dran, immer voll dabei. Und er hat zu Recht gedacht, ich bin die Bombe unter den 12. Ja. Und Jesus muss ihm sagen, heute Nacht, ausgerechnet ihm, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du dreimal mich verleugnet haben. Und das war für Petrus nicht fassbar. Und das markiert so die Grenze von der ersten in die zweite Lebenshälfte, die wir als Christen alle durchlaufen werden. Dann kommt die Krise. Dann kommt der Moment, wo Gott dich konfrontiert mit deinen Schattenseiten, mit den Dingen, die du niemals schaffen wirst. wo dein Meißel und dein Hammer eben nicht ausreicht. Denk nochmal an das Bild, wie ich die Tapeten gelöst habe mit meiner dicken, fetten Quaste und meine beiden Jungs mit ihren Zahnbürstchen. Und du lässt sie halt mitmachen. Aber du weißt ganz genau, das ist nicht wirklich eine Hilfe. Aber du findest es total rührend. Ne? Aber es kommt der Moment, wo sie lernen müssen, dass das Leben mehr braucht als eine Zahnbürste. Und es geht darum, dass Gott auch in unserem geistigen Leben uns zeigen möchte, da kommen wir wie David an den Punkt, wo Gott sagt, David, nicht du baust mir ein Haus. Ich werde dir ein Haus bauen. Wow. Und da geht es um dein Lebenshaus, denn dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Um dieses Haus ging es Gott schon immer, nicht um den Tempel aus Stein. Und wenn David sagt, ich will dein Haus bauen, das hat David gar nicht gewusst, aber was er eigentlich sagen wollte, ich werde dir mein Leben hingeben und ich werde es ganz toll bauen für dich. Und Gott sagt ihm, hey, ich baue an deinem Leben und nicht du. Und in dieser zweiten Phase da reinzukommen, das ist ein Abschnitt von Krisen. Manchmal viele Krisen, mehrere Krisen, kleine Krisen, große Krisen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Und je älter wir werden, dann häufen sich auch immer wieder mal die Krisen. Aber diese Krisen dienen der Herrlichkeit, der Wachstumsförderung. In diesen Krisen lernst du, dass nicht du es bist, sondern er es ist. In diesen Krisen merkst du, dass deine Kraft eben nicht ausreicht, den Schatz in dir zu heben, sondern dass er es tut. Und Petrus war auch an dem Punkt, wo er dann begriff, dass er es nicht drauf hat. Und die erste Reaktion war, er ging hinaus in die Nacht und weinte bitterlich. Und dann kommt diese wunderbare Herstellung am Fischfeuer, ne, am See. Ist noch so krass, wenn wir in diesen Krisenzeiten sind, was häufig passiert ist, wir gehen in den Regress, wir sagen, oh, es taugt doch nichts, ich bin nicht berufen zum Apostel. Elia hat gesagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Und was kommt, war der nächste Satz danach? Und sie fingen in der Nacht nichts. Das ist dann das, dann merkst du, nicht mal deine alten Professions, deine alten Fähigkeiten taugen mehr was. Und du denkst, so ein Mist, was ist denn los mit mir? Und Gott sagt gar nichts, du bist voll in meinem Behandlungszimmer, in meinem Wartezimmer. Und dann kommt der Moment, wo Jesus ihn am Seeufer hat und sagt, Petrus, liebst du mich? Und das ist auch interessant, es ist eigentlich schade, dass manche Übersetzungen einfach schlecht sind. Jesus fragt Petrus nicht nur, liebst du mich, sondern er fragt ihn eigentlich, ob du ihn, also er fragt ihn im Grunde genommen, liebst du mich mit der Agape-Liebe? Und Agape ist in dieser, es gibt ja glaube ich 6 bis 7 unterschiedliche Formen der Liebe in der griechischen Sprache, also Wörter für Liebe. Und Agape war die Liebe, die eigentlich eine Mutter zu ihrem Kind hat. Und die Juden haben diese Liebe immer gesagt, das ist die Liebe, die Gott zum Menschen hat. Das ist eigentlich keine menschliche Liebe. Und Jesus fragt ihn nun, liebst du mich mit der Agape-Liebe? Das ist interessant, die Antwort von Petrus ist, ich liebe dich mit der Philio-Liebe. Das kannst du nachlesen, ne? Wenn du so ein Strong's Concordance hast mal oder so ein Bibelsurfer-Programm. Philio. Und Philio ist die Bruderliebe. Und jetzt ist was Interessantes passiert. Petrus hat etwas gelernt. Er kommt, Jesus fragt ihn das zweite Mal, liebst du mich mit der Bruder, mit der Agabeliebe? Und Petrus sagt wieder, Bruderliebe ist alles, was ich kann. Und Jesus sagt ihm zweimal, weide meine Lämmer. Und die Lämmer, ich glaube, ich habe das euch schon erzählt, ne, das haben die Lehrlinge gekriegt. Ne? Und dann kommt die dritte Frage, liebst du mich mit der Bruderliebe, Petrus? Petrus sagt, du weißt alle Dinge, du weißt, dass Bruderliebe eigentlich alles ist, was ich kann. Und jetzt sagt Jesus, weide meine Schafe. Und nochmal zur Wiederholung, was Jesus hier sagt, Petrus, jetzt bist du bereit, du hast was ganz Entscheidendes gelernt. Durch deinen Zerbruch, durch deinen Verrat hast du deine eigenen Grenzen kennengelernt und begreifst langsam, dass nicht du es bist, der dich vollendet, sondern ich. Dass es nicht auf deine Kraft und Vollkommenheit ankommt, auch im Dienst, sondern auf meine Kraft. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist der Deal in der zweiten Lebenshälfte, was wir mehr und mehr lernen. Zurücktreten vom Lenkrad unseres heiligen, frommen Lebens und zu sagen, Herr, übernimm du. Und das ist ein nicht einfacher Prozess. Aber da bleibt keinem von uns erspart. weil Gott dich in Herrlichkeit bringen möchte. Und ich gehe zurzeit seit bestimmt 3 Jahren durch solche Phasen. Und ich merke einfach, wie eigene Kraft, körperliche Kraft, über die ich im Überfluss verfügt habe, zerbricht. Und das ist ein Scheißgefühl. Aber ich merke auf der anderen Seite, wie eine Vollmacht wächst, von der ich immer geträumt habe. Und wo ich merke, es hat mit mir nichts zu tun. Leute, ich will ganz ehrlich zu sein, ich habe hier manchmal Morgende gehabt, ich habe schlecht geschlafen, immer. Ich habe Schlafstörungen seit einigen Wochen. Und ich habe manchmal gefragt, wie soll ich das packen? Und dann wache ich auf und ich spüre eine Kraft in mir, wo ich merke, die ist nicht von mir. Und das macht unser Vater mit uns allen. Und du wirst merken, ihr alle werdet in eine Situation reinkommen, wo ihr spürt, wow, das war nicht ich. Und ihr werdet merken, wie der Dienst Frucht über Frucht bringt. Und du wirst merken, es hat nichts mehr mit mir zu tun. Es hat nicht mal mehr damit was zu tun, wie fromm ich bin, sondern wie sehr ich zerbrochen bin, hingegeben bin und ihn einfach nur liebe. Das ist das, was ich gestern versucht habe, auch mit dem Gebet der Stille zu sagen, wo Jesus sagt, du musst nicht mal viel plappern mehr. Ich weiß genau, was dran ist. Sei einfach vor mir, ruh dich aus in mir. Hör auf mich und dann werde ich dir sagen, was dran ist. Ich möchte uns heute Morgen ein bisschen auch herausfordern, wie können wir diese Transferphase auch für andere und uns selber leicht machen. Weißt du, was in der Situation hilft? Wenn du von anderen gespiegelt wirst. Und das ist auch etwas, wir sollen uns gegenseitig spiegeln. Manchmal siehst du dich selber nicht. Was siehst du an dir? Du siehst nur den Dreck in dir. Aber dann kommt ein anderer und sagt dir, hey, ich sehe das und das in dir. Und du denkst, spinnt der? Kennst du das? Ja? Kommt jemand mit einem netten prophetischen Eindruck und denkst, ja, der spinnt doch. Ne? Und dann kommt der Dritte und der Vierte und der Fünfte und sagt dir genau dasselbe. Und sagt, irgendwie muss doch da was dran sein. Ne? Und dann hat Gott angefangen, dich durch deine Brüder und Schwestern zu spiegeln. Was passiert mit dir? Langsam kriegst du Hoffnung über dich selber. Und du glaubst es, was Gott sagt über dich. Ne? Und wisst ihr, und da brauchen wir einander. Das ist so wertvoll. Sag niemals, oh, ich bin kein Prophet. Du musst gar kein Prophet sein, aber jeder kann mit den Augen Gottes sehen lernen, den anderen sehen lernen. Den anderen segnen, benedisere, Gutes über den anderen aussprechen. Und darum geht es. Ich habe mal so eine kleine Liste aufgestellt. Wenn du in einem Menschen das Fleisch ansprichst, was kommt hervor? Das Fleisch. Das kannst du ganz toll bei deinen Kindern erleben. Adressiere frontal das, was sie schlecht und falsch machen. Ohne Liebe, ohne Geduld. Dann kommt das Fleisch raus. Du kannst es auch vielleicht bei deinem Ehemann oder deiner Ehefrau feststellen oder bei deinen Mitarbeitern oder Kollegen oder whatsoever. Adressiere das Fleisch. Und das Fleisch ist, ich adressiere nur den Fehler in dir. Gnadenlos, erbarmungslos. Und das sind wir alle, haben das oft so gelernt. Ja, man muss ja schließlich mal sagen, was Sache ist. Ne? Das ist einfach und das ist schnell. Und wenn ich der Boss bin, dann kann ich auf den Tisch schauen und sagen, entweder du spurst oder lässt es bleiben. Aber was erreichst du letzten Endes? Der andere folgt dir aus Angst. Auch im Büro oder in der Firma. Aber was ist seine Leistung? Ist seine Leistung gut? Er wird sagen, solange mein Chef zuguckt, mache ich es halt. Oder wenn er wegguckt, dann, und wenn ich kann, drücke ich ihm eins rein. Das ist das, wenn du das Fleisch ansprichst, kommt Fleisch hervor. Aber was passiert, wenn wir Ehrenhaftes ansprechen? Du siehst einen Mitarbeiter, der vielleicht was falsch macht, aber du fängst erstmal an, ihn zu ehren, zu loben für das, was er gut macht. Du sagst vielleicht, weißt du was, ich glaube, dass du ein Potenzial hast, ich sehe, dass dir das und das noch nicht gelingt, aber ich weiß ganz fest, dass du das schaffen wirst. Das ist eine ganz andere Ansage. Du siehst den Schatz im anderen, du adressierst den Schatz und weißt du, was hervorkommt? Der Schatz. Wir können korrigieren, müssen es auch, aber in Liebe. Und wenn du jemanden korrigieren musst, dann frag dich immer, aus was für ein Motiv machst du es. Und frag dich, möchtest du so korrigiert werden? Wenn wir Mut machen, kommt Mut hervor. Wenn wir Mutlosigkeit adressieren, aus dir wird nie was Gutes. Ja, du packst es ja doch nie. Ah, weil du dich ja wieder anstellst. Worte des Todes und der Resignation. Wenn wir nur Fehler ansprechen, kommen sie hervor und werden einfach noch größer. Oder das andere ist, wir schweigen. Das ist die häufigste Art in christlichen Gemeinden. Wir gehen schweigend aneinander vorbei. Und deswegen, wenn wir hier diese Übungen machen, einander zu segnen, dann solltest du nicht schweigen. Und wenn du dem anderen nur sagst, hey, ich weiß nichts zu sagen, aber ich möchte einfach sagen, du bist klasse. Lerne das, das kann man lernen. Man kann lernen, dieses Schweigen zu überwinden, die Furcht überwinden. Wenn du schweigst, legst du ein Leichentuch über den anderen. Und so viele Menschen warten auf Worte des Lebens. Und es ist nicht so, dass Gott Worte des Lebens austeilt. Gott möchte es durch uns tun. Gott handelt durch dich und mich. Wir sind sein Leib, wir sind seine Arme, seine Zunge, sein Mund, seine Hände. Durch uns möchte er aneinander wirken. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, so ihr Liebe untereinander habt. So was immer wir Gutes tun, kommt hervor und zu uns zurück. Die Liste habt ihr auch in euren Skripten und da könnt ihr das alles nochmal ausschneiden, ausdrucken. Ich habe das viele Monate an meinem Schreibtisch ganz groß hängen gehabt und habe das versucht zu internalisieren, zu lernen, immer wieder, immer wieder. Unsere Unreife zum einen und Religiosität zum anderen hat es bei den meisten geschafft, unser Herz füreinander und für uns selbst zu verschließen und unsere geistigen Augen für die Potenziale und Schätze im Nächsten zu blenden. Aber Gott spricht mit großer Geduld immer wieder zu unserem Potenzial und versucht über Ermutigung, Langmütigkeit unser Leben Stück für Stück für Stück zu verändern. Er weiß, dass dort, wo wir nicht Potenziale ansprechen, wir auch nur Schwächen verstärken. Und dir, die ihr in leitenden Positionen tätig seid, in der Industrie, im Handwerk oder im Handel, das gilt auch für eure Arbeitsplätze, für eure Gruppen, die ihr vielleicht leitet, eure Abteilungen. Willst du produktiv sein, dann wende das an. Und genauso ist es auch mit Sünde. Jesus adressierte die Sünde fast nie frontal. Wisst ihr, bei wem er die Sünde frontal adressiert hat? Bei den Pharisäern. Wer waren die Pharisäer? Das waren die, die gedacht haben, ich habe keine Sünde. I'm all right. Das ist interessant, da kannst du richtig merken, wie er richtig aus der Haut gefahren ist. Und der ganze Dienst Jesu war eigentlich, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Und er wusste, dass er die Sünder eben nicht damit abholt, indem er sie frontal attackiert und angreift. Denk nochmal an das, was wir mit den Wüstenvätern gestern gelernt haben. Schauen wir uns mal eine wichtige Anweisung Jesu an. Lukas 6, 31. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Frage, stell dir vor, du hast einen klaren, groben Fehler gemacht oder hast vielleicht sogar Muster an dir, in dir. Wie willst du von dem, der sie entdeckt, behandelt werden? Willst du gnadenlos entblößt und angeklagt werden? Oder wünschst du dir eigentlich auch, liebevoll behandelt zu werden? Was macht eine gnadenlose Entblößung mit dir? Ändert sie dich oder treibt sie dich nicht vielmehr in eine Rechtfertigungshaltung, in eine Abstreithaltung, in eine Anti-Haltung rein? Oder in den Gegenangriff? Ja, du musst gerade was sagen und du mit deinem Ding, hä? Kennst du das? Und was passiert? Wir kreuzen die Klingen, wir schlagen aufeinander ein und wir haben nichts erreicht. Oder wir schaffen es, dass der andere gerade mal nichts findet bei uns und wir können ihn in die Ecke drängen und können ihn zwingen, sein Verhalten zu ändern. Aber warum hat er sein Verhalten geändert? Aus Zwang. Aus Zwang. Aus moralischem Druck, Gruppendruck. Das ist gerade in der Gemeinde, Gruppendruck ist ein ganz probates Mittel. Wir lieben dich, wenn du spurst, und wenn nicht, dann zeigen wir dir, dass wir dich nicht lieb haben. Gemeinde, Hauskreise, Werke, überall läuft es. Und so viel läuft, wo nur Druck da ist. Ich war in Gemeinden und Gruppen, wo sie sagen, oh, bei uns läuft es toll. Und ich muss mir nur die Augen der Mitarbeiter angucken und den Ton, der herrscht, dann weiß ich, warum es toll läuft. Wie würdest du dich aber fühlen, wenn der andere milde reagiert, dich freundlich darauf hinweist oder vielleicht eine Stufe weiter im Evangelium gar nichts sagt und dich segnet? Du würdest beschämt. Etwas bewegt sich in dir. Ich garantiere dir, es würde dich mehr verändern und auch positiv beschämen als alles andere. Und es ist der längere Weg, ganz klar, es ist der längere Weg, er kostet dich mehr. Aber die Früchte, die du da erntest, das sind wunderbare Früchte, das sind wirklich durch und durch transformierte Menschen. Das sind Menschen, wo du nicht mehr gucken musst, auch wenn sie alleine gelassen werden, reißen sie sich den Allerwertesten für dich und für dein Werk auf, weil sie wissen, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Und wisst ihr, was uns stinkt, ist, das geht, Liebe ist immer langsamer, Liebe ist immer prozesshaft. Und Gott hat Zeit, darum hat er 70 Mal Vergebung eingefordert. Das ist im Grunde um nichts weiter als Zeit geben, Zeit haben, Zeit nehmen, dem anderen Zeit geben, sich zu ändern. Und solange er diese Zeit braucht, vergebe ich halt. Und das sind wir Menschen, da kommt unser menschliches schnell hoch, 7 Mal reicht. 7 Mal ist doch viel. 1, 2, 3, 4, 5, Ampel ist rot. 6, Ampel ist dunkelrot. 7, Ende, Stopp. Ne? Das ist doch Gnade genug. Und Jesus sagt, nein. Das geht in unseren Kopf nicht rein. Weil wir es in der Welt so gelernt haben, weil wir es in der Erziehung so gelernt haben, weil wir selber so behandelt worden sind. Aber das Evangelium spricht diese Sprache. Schauen wir mal 2 biblische Gestalten an, wo dieses Prinzip so wunderbar wirkt. Gideon, Richter 6, 11 bis 12. Gideon kam in seine Berufung, weil der Engel Gottes ihn als Held ansprach, als er sich noch ängstlich versteckte und für den geringsten aller Männer Israels ansah. Lesen wir das mal. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter eine Eiche zu Ophrah. Die gehörte Joas, dem Abisritter, und seinem Sohn Gideon. Gideon drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Also er ist im Versteck. Da erschien der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Gideon sagt, ist hier noch jemand außer mir? Wen meint er denn eigentlich, ne? Und dann wird es auch deutlich, Gideon aber sprach, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist denn alles solches uns widerfahren? Wo sind all seine Wunder, von denen er unseren Vätern erzählt, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen, die Hände der Midianiter niedergegeben. Es kommt eher nur depressives Reden. Da ist alles andere als heldenhaft. Aber Gott adressiert hier schon jetzt etwas in ihm, was noch gar nicht da ist, aber was in ihm lebt schon. Den streitbaren Helden, den Richter, der Israel befreien wird. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus der Midianiter Hand. Habe ich dich nicht gesandt? Und dann kommt es wieder, ne? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, ich bin der kleinste in meines Vaters Haus. Das ist auch wieder die Selbstwahrnehmung, ich bin der kleinste, der geringste. Und was sagt Gott? Also mir ist wichtig, wie Gott ihn adressiert am Anfang an. Du streitbarer Held, gegrüßt seist du, du streitbarer Held. Und hier exerziert uns Gott vor, wie wir miteinander umgehen sollen. Der streitbare Held war hier noch gar nicht sichtbar. Aber Gott sieht ihn schon und adressiert ihn schon. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Und das ist genau mit dir und mit mir, weil Gott mit uns ist, weil er uns vollendet. Und wenn wir Potenzial in anderen ansprechen, dann sprechen wir nicht nur nette, positive Worte aus, the power of positive thinking, das ist far more, es ist weitaus mehr. Es geht hier nicht um positives Denken. Wobei das auch ein guter Anfang ist und gar nicht mal schlecht ist. Weil wir Deutschen sind oft negativ, Weltmeister im Negativdenken und Bekennen. Und wir wissen, dass Gideon dann nach Hause kommt, den Altar, den Baal-Altar erstmal niedermacht und dann beginnt er Israel zu befreien. Und das Ganze hat seinen Anfang genommen, indem Gott einen jungen Mann, der verängstigt unter einem Wäldchen in einer versteckten Lichtung Weizen drischt. Und der sich selber als was sieht, ich bin der Kleinste in meines Vaters Haus, mein Geschlecht ist das Geringste in Manasse und unser Stamm ist der Kleinste sowieso. Nochmal Zachäus, der Zöllner. Er war verhasst, er trieb für die Juden, für die Römer als Jude Steuern ein, bereicherte sich noch an seinen Volksgenossen durch überzogene Zölle. Er galt als unrein und niemand wollte mit ihm etwas zu tun haben oder gar sein Haus betreten. Für die Juden wäre es ein Skandal gewesen, sich mit ihm auf der Straße blicken zu lassen oder zu ihm zu essen zu gehen, in sein Haus zu gehen, das war sowieso ein absolutes No-Go. Aber auch hier wieder dasselbe. Jesus sieht den Schatz im Acker. Jesus sieht den Marmorblock, den unbehauenen, und er sieht die Pietà, die herrliche Statur, die da drin verborgen ist. Er sieht das Potenzial, wo andere nur den Dreck gesehen haben. Ganz Jericho hat nur den Dreck gesehen und hat den Dreck angesprochen, hat nur das Negative ausgesprochen, hat nur angeklagt. Und sie meinten alle, sie sind im Recht. Ja, das ist doch ein Drecksack, dann darf man das auch sagen. Ich weiß nicht, wie lange Gott darauf wartete, dass irgendjemand in Jericho Zachäus positiv ansprechen würde, so wie Jesus es getan hat. Ich glaube, Zachäus wäre sicher schon früher umgekehrt, denn in ihm war ein Schatz, der Sohn Abrahams. Das ist, was Jesus sagt, auch du bist ein Sohn Abrahams. Und dieser Schatz war in ihm, der wartete nur darauf, gefunden, geborgen und angesprochen zu werden. Und als Jesus diesen Schatz, das Potenzial anspricht, indem er sagt, du bist wertvoll genug, dass ich in dein Haus komme, mit dir esse und dein Freund bin. Da bricht etwas zusammen, da explodiert dieser Schatz in ihm, da sprengt es den Dreck und den Schutt und die Asche weg. Und er kehrt radikal um. Warum? Weil ihm Jesus Liebe, Achtung und Freundlichkeit erweist, anstatt ihn fertig zu machen. Wo man durchaus sagen könnte, wieso, man kann doch, also dem Drecksack kann man doch sagen, was für einer ist, ne? Ich höre das so oft bei Christen, wie wir dann eisern unser Recht auf Anklage, auf Korrektur verteidigen. Man muss ja korrigieren, ne? Man muss. Und ich will auch korrigiert werden. Ich sage, das würde ich gern sehen. Achtung, Freundlichkeit, Güte, Langmütigkeit und Erbarmen. Während die religiöse Gesellschaft in seinen Orten mit Verachtung und Ausgrenzung straft und in so einem Gefängnis gefangen hielt, im Marmorblock gefangen hielt, macht Jesus das einzigst Wahre. Ne? Er adressiert das Potenzial. Er spricht den Schatz an. Und was kommt hervor? Der Schatz. Und was haben die anderen angesprochen? Den Schmutz, den Dreck, die Fehler. Und haben es auch gezeigt. Und was kam hervor? Der Schmutz, der Dreck, die Fehler. Freunde, ich weiß, das ist ein Risiko. Und nicht immer haben wir sofort Erfolg. Es ist ein Prozess. Aber ich kann dich nur bitten, lass dich auf diesen Prozess bei deinem Nächsten ein. Wisst ihr, wir können noch lange für Deutschland, über Deutschland singen, beten, Erweckungskonferenzen haben und singen über unsere Städte und beten über unsere Städte. Das ist alles nicht falsch. Aber solange wir als Einzelne nicht Transformation leben, das heißt gar nicht mal, wir wären die Heiligen, wir sind noch sündloser und noch besser und noch toller, wo wir auch irgendwie resigniert haben, sondern einfach so zerbrochen und kaputt, wie wir sind, das Mindeste, was wir tun können, den Nächsten lieben. Den anderen Segen, barmherzig sein, gütig sein, freundlich sein, langmütig sein. Wie Jesus, lernt von mir, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das war die Ministry Description von Jesus, die Dienstbeschreibung von Jesus. Wenn wir von ihm lernen, wirklich lernen, dann dürfen wir zuerst lernen, sanftmütig und demütig zu sein. Gegen uns selber und gegen unseren Nächsten. Und das wird früher oder später Früchte bringen. Früchte, die herrlich sind, die dauerhaft sind, die wiederum andere Früchte hervorbringen. Denn die Menschen multiplizieren sich selber. Oder denkt nochmal an die Frau am Jakobsbrunnen, wir haben gestern kurz darüber gesprochen, wo Jesus sich buchstäblich zunächst mal erniedrigt, um von ihr Wasser zu erbitten, ein Jude von einer Samariterin, wo sie ganz erstaunt sagt, wie kommt es, dass du, ein Jude, von mir als Samariterin Wasser erbittest? Das war ein No-Go. Juden und Samariter waren Erzfeinde. Das ist so wie die Badenser und die Schwaben. Ich mache jetzt einen Spaß, ne? Siehst du, jetzt kam gerade eben so, wie das schon in mir kam, wollten ein paar Sprüche rauskommen. Badner Schwabensprüche. Aber ich bin heilig, ich sage sie nicht. Psst. So, und sie ist erschüttert, wie er mit ihr umgeht. Und er kennt ihr Bedürfnis, ihre Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme. Und er spricht von dem Wasser, das sie nie mehr durstig sein lässt, von der Liebe, die er geben kann. Und sie spürt es instinktiv. Sie kapiert es nicht, aber sie spürt, von diesem Mann geht was Besonderes aus. Das ist das Krasse am Dienst Jesu. Er hat sich gar nicht mal groß theologisch erklärt. Er hat nicht einen Alpha-Kurs mit ihr am Brunnen gemacht, die vier geistlichen Gesetze erklärt. Oder ein Neues Testament, das gab es noch gar nicht, ein Altes Testament von Gideons rübergerückt. Ne? Es ist oft krass, wie unbiblisch Jesus oft gelehrt hat. Er hat über Kühe, Kälber, Katzen und was weiß ich und Viecher gesprochen. Und damit hat er Menschen transformiert. Der Geist Gottes war auf ihm. Und diese Frau war transformiert, sie ging von dem Brunnen weg, rannte in die Stadt und sagt, schaut, da oben sitzt ein Mann am Brunnen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sie rennt in die Stadt rein, wo man sie eigentlich verachtet hat. Deswegen ging sie an der Mittagshitze zum Brunnen, um den Frauen aus der Stadt aus dem Weg zu gehen. Jetzt hat sie, muss man überlegen, was mit der Frau passiert ist, sie hat den Mut, in die Stadt zu gehen, zu sagen, ich alte Schlampe, schaut mal, was der mir gesagt hat, hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und kommt doch mal und guckt, ne? Es interessiert sie gar nicht mehr, was die anderen denken. Und die anderen denken, huch, was ist denn mit der los? Und alles stürmt an den Brunnen. Und am Schluss sagen sie, jetzt glauben wir nicht wegen dir, sondern weil wir es selber gesehen haben. Ein ganzes Dorf wird transformiert. Ist das nicht krass? Dadurch, dass Jesus den Schatz in einer einzigen Person anspricht. Wir träumen davon, dass Städte erschüttert werden, Dörfer erschüttert werden, Regionen erschüttert werden. Leute, das passiert nicht dadurch, indem wir einfach nur lauter singen und noch mehr auf den Boden stampfen und noch mehr Feinde binden, sondern indem wir genau das leben. Und das Krasse ist, es kostet uns nicht mal viel. Es hat auch gar nichts zu tun, dass wir erstmal noch 10 Jahre brauchen, bis wir so heilig sind, dass wir das leben können. Wir müssen es einfach nur wagen zu lieben. Was kostet es, dem anderen zu sagen, was wir an ihm in Potenzial sehen oder sein Potenzial zu fördern, indem wir ihm Gnade und Langmut geben? Ich sage es dir, es würde uns Zeit kosten, auf Jesus zu hören. Es würde uns Zeit kosten, unser inneres Herzensauge trainieren zu lassen, damit wir die Größe und die Herrlichkeit im Nächsten erkennen, die Gott bereits sieht. Es würde uns Geduld kosten, zu warten, bis das Potenzial völlig an die Oberfläche kommt. Die Pieta war auch nicht in einem Tag aus dem Marmorblock gemeißelt. Aber es war würdig, an ihr zu arbeiten. Sie war ist ein Meisterwerk. Und es, jeder Mensch ist würdig, dass wir an ihm arbeiten. Und wenn es Jahre sind, Jahre, wo wir Liebe, 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 Geduld und Nachsicht üben. Aber dann werden wir eine Frucht ernten, die so herrlich, so gnadenlos gut ist. Und diese Frucht wird sich selbstständig multiplizieren. Den brauchst du nicht in ein Jüngerschaftstraining schicken, wie man evangelisiert. Die Leute evangelisieren von selber, durch sich selber. Ich weiß, dass ich oft und gerne ein Fettnäpfchen reintreppe und da kriege ich ja oft auf den Kopf, deswegen habe ich so Beulen hinten. Ne? Aber wisst ihr, wir haben so viel, es entstehen bei uns in Karlsruhe in der Region immer noch mehr Jüngerschaftsschulen und noch, und ich frage mich manchmal ehrlich, allen Ernstes, wir haben so viele Jüngerschaftsschulen, normal müsste unsere Stadt schon bejüngert sein ohne Ende. Ne? Aber was wir oft machen, wir stopfen die Menschen nur in ihre Köpfe voll noch mehr Wissen, noch mehr Bibelwissen, noch mehr Bibelwissen, noch mehr Bibelwissen. Und sie kommen mit solchen Köpfen, solchen Händchen und solchen Beinchen raus aus der Bibelschule. Aber wir müssen uns trainieren lassen, einfach nur zu lieben. Langmütig zu sein, demütig zu sein, gnädig zu sein, Geduld zu haben. Zu erwarten, dass es Gott macht und nicht wir machen. Aber wie gesagt, diese Arbeit vermeiden wir gerne, weil sie uns zu sehr beschäftigt und wir zu sehr mit uns beschäftigt sind. Und weil wir oft gerne Rache und Vergeltung möchten. Wir wollen nicht warten, wir wollen dem anderen nicht Geduld schenken. Der hat sich gefälligst zu ändern. Ich habe mich ja auch geändert. Das ist das, vieles an christlicher Änderung hat damit zu tun, denkt nochmal an den Beutel und die Flaschen. Wir stopfen uns zu, stopfen alles in den Sündensack rein und sind stolz darauf, wie viel wir reingestopft haben, aber der Sack steht oft kurz vor dem Platzen. Und dann ärgern wir uns an den anderen, die das nicht machen wie wir. Und wir Christen sind oft bekannt, dass wir grumpy, bumpy sind, miesepetrig. Nicht umsonst sagen namhafte Philosophen, die Christen sollten erlöster aussehen. Wir nehmen das Recht lieber selber in die Hand, als es Gott zu überlassen. Und kommen uns dabei unglaublich weise und klug vor. Und wir leben am Evangelium und seiner Kraft vorbei. Aber da ist das Gesetz von Saat und Ernte. Und das ist das, wo wir Gutes sehen können, gute Worte sehen können, den Schatz im anderen sehen können, den Schatz heben durch gute Worte, durch Segenstaten, durch Gnadentaten. Und dann explodiert der andere. Das ist das Prinzip, was Jesus sagt. Ich habe es gestern schon gesagt, gebt und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Und hier geht es eben nicht, dieser Vers habe ich gestern schon gesagt, wird so gern für Opfer, für Finanzopfer verwendet. Das ist die kleinste Dimension. Hier geht es darum, Liebe geben, Langmut geben, Geduld geben, Abwarten geben, Zuwarten geben, Nachsicht geben. Und das wird zurückkommen, überfließend, überströmend. Und vor allen Dingen wirst du selber Gnade und Gnade und Gnade empfangen für dein eigenes Leben. Und du brauchst sie auch. Darum heißt dieses Lied, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und weil wir es nicht tun, ernten wir oft das Gegenteil. Schweigen, wo wir Ermutigung brauchten, wo wir uns vielleicht nach einem Wort... Guck mal, wenn du dich nach einem Wort sehnst oder nach einer Ermutigung sehnst, dann frag dich mal, wann hast du zuletzt jemanden ermutigt? Wenn du dich nach Segen sehnst, frag dich mal, wann hast du zuletzt jemanden gesegnet? Wenn du verurteilt wirst, frag dich auch mal, wo hast du vielleicht zuletzt jemanden verurteilt? Ich möchte es noch rund machen. Nochmal ganz kurz drauf rumreiten auf das Thema Matthäus 22, 36, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ohne Selbstliebe gibt es keine echte Nächstenliebe und Gottesliebe. Ich kann meinen Nächsten nicht wirklich lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe. Ich kann meinem Nächsten nicht wirklich das Gute entdecken, wenn ich es auch in mir nicht entdecke. Und das ist die zweite Baustelle, an die du ran musst, wo du das Gute in dir entdecken musst und nicht nur auf den Schrott starrst. Es ist ehrenvoll, es ist gut, wenn du Sündenerkenntnis hast, und die sollen, brauchen wir alle. Aber Sündenerkenntnis heißt nicht, dass ich nur noch da sitze, peitsch, 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 und ich armer, dreckiger, schlechter, übler Sünder. Oder meine Sünde bekämpfe, eisern mit zusammengebissenen Zähnen und ein verbissener Christ werde, der es gerade so schafft, seine Sünde zu kontrollieren, der arme Beine und bräuchte noch 6 Beine, um die Deckel zuzuhalten, wo er die Sünde eingesperrt hat. Das ist nicht Freiheit. Aber wenn du beginnst, das Gute auch in dir zu entdecken, neben deiner Sünde, zu sagen, in mir ist Schatten und in mir ist Licht, ich bin der Schatz im Acker, da ist Erde, da ist Gold, da sind Marmorbrocken und da ist Herrlichkeit einer Pietà-Figur in mir auch drin. Das ist das, was Gott erwartet von uns. Vor ihn zu treten, zu sagen, Gott, ich bin Schrott, aber ich bin auch Gold. Und für den Schrott, den halte ich dir hin. Und ich vertraue dir, dass du den Schrott in mir verändern wirst und zu Gold transformieren wirst und umbauen wirst. Und das erfordert Mut. Es erfordert Mut, ins Licht zu treten, zu sagen, ich bin, der ich bin. Ich stehe zu meiner Schwäche. Ich schaffe es nicht alleine. Überwinden funktioniert manchmal nur so, dass du Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr vor Gott hintrittst und sagst, ich pack's nicht, ich pack's nicht. Aber ich komme jedes Mal zu dir, wenn ich gefallen bin. Ich nehme deine Gnade in Anspruch. Ich komme mit Zuversicht zum Thron der Gnade, wo mir Hilfe zuteil wird an dem Tag, wo mir Hilfe nötig ist. Das ist Evangelium. Und ich habe euch das erzählt mit meiner Spielsucht, dieser Computersucht, wie Gott mich befreit hat. Und das ist genauso abgelaufen. Plötzlich war der Tag da, wo es weg war. Zack, war nicht mehr da. Und ich wusste nicht, warum. Es war nicht, weil ich jetzt wirklich den 40. Tag gefastet hatte oder das 40. Spiel zerbrochen hatte. Es war einfach, weil ich die Gnade in Anspruch genommen habe, Tag ein, Tag aus, wo ich gefallen bin, zu sagen, Papa, es ist wieder passiert. Ich habe wieder ein paar Stunden verheizt am PC. Und Gott sagt, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Und dann plötzlich macht es Klick und die Macht ist gebrochen. Und du bist dann wirklich frei. Ich kann's nur noch mal sagen, ich bin so frei von Computerspielen. Ich brauche es nicht. Aber was mich noch viel mehr beglückt ist, ich freue mich über jeden, der Spaß hat an Computerspielen und der nicht gefangen ist. Ich muss nicht miesepetrig sagen, Gelber, pass auf, da kann man süchtig werden. Lösch das lieber, ne? So, das ist überall die Gefahr sehen. Ich kann mich freuen, ich kann sogar mal über die Schulter von jemandem gucken und sagen, oh geil, toll, klasse. Und das juckt mich überhaupt nicht, es macht mich überhaupt nicht an, nicht so viel. Und das ist Freiheit, wo Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Wirkliche Freiheit ist nicht Miesepetrigkeit und übel dreingucken und sich an den anderen ärgern, die da immer noch dran sind. So, wir kommen zu den Hausaufgaben und zum Schluss. Noch einmal, Gott sieht nicht auf das, was der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr sieht auf das Herz. Lerne, durch die Augen Gottes zu sehen. Guck mal, du bist so ein Miezekätzchen und Gott sagt, schau mal in meinen Spiegel. Was siehst du? Der Löwe. Du bist ein Löwe. Da sagt Gott, ich zeig dir, wer du wirklich bist. Lass mich dich spiegeln. Und das ist das, was wir auch für Dienst an anderen machen. Der sagt, ich bin ein Miezekätzchen, und du sagst, nee, du bist ein Löwe. Ich möchte mich einfach mal hier auch bei einigen Geschwistern bedanken, die mich so kolossal ermutigt haben. Und die waren so unsicher, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann. Auch wir brauchen Ermutigung, wir Pastoren oder Schwätzer, Leiter. Und das tut so gut. Und ihr wisst es manchmal gar nicht, dann kommt eine Ermutigung und da weißt du, du sprichst Worte, von denen du gar nicht weißt, dass es genau die Worte sind, um die ich gebeten habe. Und dann merkst du, es ist nicht der andere, es ist Gott, der durch den anderen spricht. Und plötzlich glaubst du wieder an den Löwen in dir. Und du stehst auf und du gehst wieder, nimmst dein Schwert und gehst wieder rein in den Kampf. Und deswegen müssen wir uns ermutigen. Deswegen müssen wir lernen, mit den Augen Gottes zu sehen. Nicht mehr auf das Äußere zu schauen, sondern auf das Innere zu schauen. Mit Langmütigkeit. Und jetzt kommen wir zu den Hausaufgaben. werde zu einer positiven Präsenz des Vaters in einer negativen Welt. Werde ein Ermutiger. Versuche mal wirklich jeden Tag einen Menschen ehrlich zu ermutigen und zu bestätigen. Ohne frommes Gesülze, einfach pragmatisch, praktisch, quadratisch, viereckig. Tu es in deiner Familie, in deiner Firma, in deiner Gemeinde, in deinem Freundeskreis, an der Uni, an der Schule, wo immer du, wo Gott dich in den Lebenskontext vor dich gestellt hat. Es gibt Gelegenheiten genug. Und wenn du das tust, bist du schon der perfekte Evangelist. Praktisch kannst du dazu E-Mails benutzen. Man kann immer mal per E-Mail, per SMS oder WhatsApp mal so eine nette Note jemandem schicken, eine Ermutigung jemandem schicken. Postkarten. Fax ist natürlich schon Steinzeit, ne? SMS, Telefon. WhatsApp, genau, oder das Trema heißt, glaube ich, das andere. Ne? Oder, wie gesagt, da wo du da stehst, mal ein persönliches Wort oder vielleicht auch mal ein kleines oder großes Geschenk, jemanden einfach mal beschenken und dann zu beobachten, wie der andere ganz verblüfft reagiert und verzweifelt nach einem Geschenk sucht, was er dir wieder zurückgeben kann. So geht es mir oft. Ne? Und dann versuche es regelmäßig zu tun. Mache eine Gewohnheit daraus und denke daran, vor allen Dingen denke daran, was du sähst, wirst du ernten. Andere werden dich spiegeln, andere werden deinen Schatz adressieren, Gott wird hunderte von Menschen dein Leben schicken, die dich spiegeln, die dich adressieren und die dir helfen, wieder den Löwen in dir zu entdecken und zu sagen, ich ergreife das Schwert wieder und gehe wieder in den Kampf. Amen.